Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Sabrina Loy. Schön, dass Sie dabei sind am Internationalen Männertag. Da wollen wir natürlich ein ganz besonderes Augenmerk legen auf die Männer. Die haben teilweise ganz schön mit ihren Rollen zu kämpfen. Gerade wenn sie mehrere Rollen gleichzeitig einnehmen. Zum Beispiel die Vaterrolle und die des Arbeitnehmers. Das kann zum Spagat werden und auch Druck ausüben. Und über diesen Druck und diese Zerrissenheit zu reden, das hilft. Das sagt der Soziologe Richard Schneebauer. Aber machen wir das doch gleich mal. Schulen auf, Schulen zu, geteilte Klassen oder komplett Präsenzunterricht. Wie es in der Corona-Pandemie mit den Schulen weitergehen soll, das wird heftig debattiert. Kommenden Mittwoch wollen Bund und Länder noch mal drüber sprechen. Die Position der Länder ist ja eigentlich weitgehend klar. Die Schulen sind sicher und sie sollen offen bleiben. Das sagt auch Hamburgs Schulsenator Thies Rabe und will das jetzt auch mit einer Studie belegen. Axel Schröder, unser Landeskorrespondent in Hamburg, ist mir zugeschaltet. Was genau wird da jetzt untersucht?
Ja, es geht um die Frage, welche Rolle der Präsenzunterricht bei der Ausbreitung von Covid-19 spielt. Immer wieder, auch hier in Hamburg, gibt es ja Forderungen, zum Beispiel von Elterninitiativen, zumindest wieder den sogenannten Hybridunterricht einzuführen, also immer nur einen Teil der Schülerinnen und Schüler in die Schule kommen zu lassen, die anderen ins Homeschooling zu schicken. Bisher gibt es aber noch keine Studien dazu, wie hoch eben dieses Infektionsrisiko an den Schulen überhaupt ist. Mhm. Und die Kultusministerinnenkonferenz, die ist sich einig, dazu braucht es eine wissenschaftlich fundierte Studie. In Hamburg wurden dazu schon seit Ende der Sommerferien Daten erhoben und nun ausgewertet, zumindest für den Zeitraum 4. August, also Ende der Sommerferien bis 4. Oktober, Beginn der Herbstferien.
Und was können wir bis jetzt sagen? Also worauf deuten diese Daten aus Hamburg jetzt aktuell hin?
Ja, das Ergebnis, das ist eindeutig. Zusammengefasst hat das heute Mittag Hamburgs Schulsenator Thies Rabe und er geht anhand dieser Voruntersuchung davon aus, dass eben 80% der Schülerinnen und Schüler in Hamburg sich außerhalb der Schule infizieren. Nur 20% der Infektionen finden in der Schule statt. Betont hat Thies Rabe aber immer wieder, dass es sich nur um eine Voruntersuchung handelt, durchgeführt vom Hamburger Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung. Untersucht hat das Institut, wo sich die 372 Schülerinnen und Schüler, die zwischen Sommer- und Herbstferien erkrankt sind, angesteckt haben. Und wie gesagt, 80% haben sich demnach vermutlich nicht in der Schule infiziert. Und von den 116 anderen Jugendlichen, bei denen das wohl doch der Fall war, haben nur 30% eine Mitschülerin oder einen Mitschüler angesteckt. Natürlich bleiben auch hier wieder Fragen offen, das räumt auch Hamburgs Schulsenator ein. Denn wir wissen ja, bei Covid-19 gibt es auch asymptomatische Verläufe, gerade bei jungen Menschen, bei denen es gar nicht auffällt, dass sie eine Infektion mit Covid-19 haben. Wie groß also die Dunkelziffer von Covid-19-Erkrankungen an Schulen ist, das konnte auch diese Hamburger Voruntersuchung nicht herausfinden.
Okay, Voruntersuchung sagen Sie schon gerade. Wann können wir denn tatsächlich dann mit Ergebnissen einer unabhängigen größeren Untersuchung rechnen?
Ja, die hatte ich ja anfangs schon angesprochen. Die ist gefordert von der Kultusministerinnenkonferenz. Das wird noch dauern. Der Beschluss liegt vor, eine bundesweite Studie zu beauftragen. Durchgeführt werden soll diese Studie dann aller Voraussicht nach vom Helmholtz-Zentrum in Braunschweig und von der Kölner Uniklinik. Wann dann mit Ergebnissen zu rechnen ist, steht bisher noch nicht fest. Meine Schätzung, bis Anfang Mitte nächsten Jahres soll ja eine gründliche Untersuchung geben. Bis dahin wird es noch dauern.
Okay, das ist noch ein bisschen Zeit. Axel Schröder in Hamburg, danke für die Infos. In Hamburg sind erste Daten zum Infektionsgeschehen an Schulen erhoben worden. Die sollen jetzt der Kultusministerkonferenz zur Verfügung gestellt werden, um eine konkrete Studie zu machen, in der eben untersucht wird, wie das Infektionsrisiko an Schulen tatsächlich ist. Klares Ziel aus Hamburg, zeigen, dass die Schulen sicher sind und offen bleiben können. Wechselunterricht und Homeschooling sollen vermieden werden. Dabei hat das doch auch seine Vorteile, hat uns unsere Hörerin Andrea Holzammer aus Bayern zurückgemeldet.
Bildung unter Corona. Hörerinnen und Hörer erzählen.
Ja, hallo. Mein Name ist Andrea Holzammer und ich bin Mutter von zwei Jungs im Alter von 12 Jahren. Und meine Erfahrung aus dem Homeschooling und Bildung während Corona ist recht durchwachsen. Meiner Ansicht nach ist es auf jeden Fall gut, wenn Kinder einen Bezug zur echten Klasse haben. Aber das Homeschooling hat auch Vorteile. Zum Beispiel ist es schön, wenn man auch mal nach seinem eigenen Tempo lernen kann, wenn man auch mal ohne Klasse ist. Und wenn man auch über das Homeschooling inspiriert wird, sich selber das Wissen zu suchen, selbstbestimmt praktisch, für das man sich eigentlich auch noch interessiert, unabhängig jetzt vom starren Lehrplan. So hat sich zum Beispiel eins von meinen Kindern einfach mal mit dem Hexadezimalsystem auseinandergesetzt und hatte viel Spaß daran. Natürlich hat es Kindern auch mehr Selbstzufriedenheit, wenn es selbst bestimmen kann, was es lernt, und kann dann auch besser aushalten, wenn es mal was lernen soll, was jetzt halt im Lehrplan steht, aber nicht so interessant ist. Wichtig ist aber natürlich, dass man den Bezug trotzdem noch zur Klasse und zu den Lehrern als motivierende Bezugsperson hat und dass man auch ein bisschen medienkompetent ist. Aber meiner Erfahrung nach sind es eigentlich die Teenager oft mehr als manche Erwachsene.
Bildung unter Corona. Was erleben Sie? Erzählen Sie uns von Ihrem Alltag in unserer Hörerrubrik und schreiben Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de.
Was ist nötig, damit digitales Lernen an den Schulen funktioniert? Warum ist das überhaupt sinnvoll und wo läuft es schon gut? Mit solchen und anderen Fragen beschäftigt sich das Forum Bildung Digitalisierung nicht erst seit der Corona-Pandemie, sondern schon seit einigen Jahren. Hier treffen Akteure aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammen und beraten über Lösungen. In diesem Jahr klar digital, natürlich. Heute und morgen dürften und sollten auch die Bildungspolitikerinnen und Politiker genau hinschauen, genauso wie mein Kollege Kilian Pfeffer das schon getan hat.
Muss es nun schnell gehen mit der Digitalisierung an den Schulen oder muss sie besonders gut geplant und nachhaltig sein? Beides gleichzeitig, sagt Jakob Schamon, CEO beim Forum Digitalisierung Bildung. Schamon ist gebürtiger Däne, Lehrer für Deutsch und Geschichte und hat als Berater für Schulleitungen und Schulverwaltungen gearbeitet. Wichtig ist, glaubt Schamon, alle müssen sich beteiligen.
Nur wenn Bund, Länder, Kommunen, Schulträger, Schulleitungen und Schulpraxis, Bildung, Forschung und Zivilgesellschaft Hand in Hand diese riesige Herausforderung sich angehen, dann kann das Bildungssystem aus diesem Krisenmodus kommen.
Das bedeutet, dass sich alle Beteiligten, also bei weitem nicht nur die Lehrkräfte, fortbilden, sondern eben auch die Schulträger, die Schulleitungen und so weiter. Und dass das Thema Vernetzung noch viel ernster genommen wird. Jörg Dräger von der Bertelsmann Stiftung begleitet das Thema Digitalisierung der Schulen schon seit Jahren. Dräger klingt prinzipiell positiv. Deutschland sei dabei, seinen Rückstand aufzuholen. Aktuell würden die Voraussetzungen geschaffen, dass digitale Bildung überhaupt stattfinden könne.
Das wahre Potenzial der digitalen Bildung wird aber an den deutschen Schulen zumeist noch nicht gehoben. Das wäre das personalisierte Lernen, die individuelle Förderung, also die Chance zu nutzen, jedem Kind die Bildung zukommen zu lassen, die genau für dieses Kind passt.
Auch zu diesem Thema gibt es Workshops beim zweitägigen Forum Digitalisierung Bildung. Wenn wir es anpacken, glaubt Jörg Dräger, dann könnte das Thema individuelles Lernen in den kommenden 5 Jahren einen großen Schritt nach vorn machen.
Die digitale Revolution an der Stelle ist überwiegend eine pädagogische Revolution. Das heißt, es geht um die pädagogischen Konzepte. Wie stelle ich überhaupt den Lernstand eines einzelnen Kindes fest? Welchen Lernplan soll dieses Kind kriegen? Wie gehe ich mit der Unterschiedlichkeit der Begabung und Lernausgangsstände in einer einzigen Klasse um.
Mit Hilfe der digitalen Hilfsmittel können die Lehrkräfte dann die Kinder besser lernen lassen. Doch vorerst, besonders in Corona-Zeiten, wird es darum gehen, wie die digitale Ausstattung und die digitalen Grundfähigkeiten in der Schule zügig entwickelt werden. Dazu ist besonders tatkräftige Unterstützung vor Ort nötig, glaubt Jakob Schamon.
Wir denken auch, wenn es in der Zukunft gut laufen soll, dann müssen auch die Schulen über einen IT-Koordinator, der pädagogisch und didaktisch Expertise zur Rat stehen.
Das Forum Digitalisierung Bildung wirkt wie die Veranstaltung der Stunde. 2 Tage lang digitaler Input für alle, die sich für digitale Bildung interessieren oder interessieren sollten. 1.800 Personen haben sich angemeldet. CEO Jakob Schamon meint, das Bildungssystem braucht gerade 2 Dinge. Einerseits Offenheit und andererseits Mut, neue Entwicklungen auch zuzulassen.
Außen hart und innen ganz weich. So hat Herbert Grönemeyer die Männer schon 1984 in seinem großen Hit besungen und gefragt, wann ist ein Mann ein Mann? Eine Frage, auf die es heute, gut 36 Jahre später, wahrscheinlich immer noch keine Antwort gibt, auf die sich alle einigen könnten. Und klar ist auch, dieses Spannungsverhältnis, in dem Männer stecken und das Grönemeyer damals beschrieben hat, das ist heute kaum besser geworden. Im Gegenteil. Einerseits wollen heute viele Männer liebevolle Väter sein, die viel Zeit mit der Familie, mit den Kindern verbringen. Andererseits wollen sie aber auch nicht bei Job und Karriere zurückstecken. Und das kann auch schon mal zur Zerreißprobe werden. Und über genau diese Zerreißprobe will ich heute am Internationalen Männertag mit Dr. Richard Schneebauer sprechen. Er ist Soziologe und Autor der Bücher Männerabend und Männerherzen. Hallo Herr Schneebauer.
Hallo Frau Loy.
Herr Schneebauer, die meisten jungen Männer sagen heute, dass ihr Herz vor allem auch für die Familie schlägt und dass sie mehr dafür tun, als es noch bei den eigenen Vätern der Fall war. Hat sich da tatsächlich was getan?
Ja, mit Sicherheit. Also alle wollen heute ein guter Vater werden. Es ist halt so, dieser Wunsch und die Realität, das klafft halt noch weit auseinander.
Woher kommt denn diese Verschiebung, bevor wir auf die Wunsch und Realität und das Auseinanderklappen kommen?
Naja, das ist die gesamte gesellschaftliche Entwicklung und gleichzeitig haben Sie ja auch gemerkt, einerseits vielleicht, wie Ihnen der Vater gefehlt hat und andererseits, wie Sie einfach bewusst anders sein möchten. Sie möchten was mitkriegen. Sie haben gesehen beim Vater, der hat nur gearbeitet und möchten irgendwie, heute wollen wir doch alle mehr vom Leben.
Andererseits muss man auch sagen, nur 4 von 10 Vätern gehen tatsächlich in Elternzeit. Die meisten dann auch nur die 2 Monate, die man hier in Deutschland braucht, um die Elternzeit von 1 Jahr auf 14 Monate ausweiten zu können. Woran liegt das?
Puh, ja, da gibt es keine einfache Erklärung, weil das so multidimensional zusammenwirkt. Also egal, ob es der finanzielle Aspekt ist, ob es die Rollenbilder sind, ob es die betrieblichen Strukturen sind. Und die Rollenbilder, damit meine ich ja nicht nur die der Männer, sondern ich meine ja genauso die der Frauen. Also es braucht ja beides. Es braucht die Männer, die einen Schritt auf diese Sache zugehen und es braucht die Frauen, die einen Schritt zurückgehen. Und es ist für beide Seiten eine sehr große Herausforderung. Und dann gibt es Frauen, die zu Recht beklagen, dass sich die Männer zu wenig engagieren. Es gibt aber auch Frauen, die, wenn sie ehrlich sind, sagen, ich habe ja in Wahrheit alles an mich gerissen.
Also müssen auch wir Frauen an uns arbeiten.
Naja, zumindest ist Entwicklung wirklich in vielerlei Hinsicht. Also sowohl die Unternehmen, dass die auch signalisieren, dass man keine Nachteile hat, wenn man als Mann mal zu Hause bleibt, als auch die Frauen, als auch die individuellen Männer. Ich finde es sehr spannend, dass Männer, die Väter werden, oft so dann nachher das Gefühl haben, sie werden gefühlt zum Hilfsarbeiter für die Frau. Also sie unterstützen, sie helfen, sie baden, aber noch zu wenig aus eigenem Ich möchte das. Und das würde halt auch bedeuten, zu der Mutter zu gehen und zu sagen, hey, lass mich mal, ich mach das schon. Und das ist wirklich so, wenn Sie sich überlegen, wenn ein Mann, wenn er ein Haus baut und er braucht dafür frei, mit welcher Haltung er zu seinem Vorgesetzten geht. Wenn er aber frei braucht für die Kinder, dann kommt oft so ein Vorwand wie, ja, meine Frau sagt auch, ich sollte mehr zu Hause sein. Also da geht es wirklich um eine innere, klare, starke Haltung.
Was macht das denn, also diesen Spagat hinkriegen zu wollen, also diese Zerrissenheit zwischen Job und Familie bei den Männern?
Da bräuchten wir jetzt nur die Frauen fragen, die kennen das seit Jahrzehnten. Und die können ja dann auch sagen, naja, jetzt habt ihr Männer halt dasselbe Thema wie wir. Wobei man zum Vereinbarkeitsthema schon auch sagen muss, Frauen laufen ja Gefahr, den Anschluss im Berufsleben zu verlieren. Und bei Männern besteht halt eher noch immer die Gefahr, den Anschluss in der Familie zu verlieren. Ich denke mir, die Zerrissenheit oder dieser Stress, in Wahrheit kennen wir das doch alle. Es gibt so viele tausend Einflüsse und Ansprüche an uns. Und da ist halt jetzt auch einer bei Männern dazugekommen. Genau darum ist die Frage, die Grönemeyer gestellt hat, so wichtig heutzutage. Wie möchte ich als Vater sein? Und nicht, wie will mich die Gesellschaft oder wie will mich meine Partnerin? Sondern wie möchte ich das haben? Und zwar ein realistisches Bild davon.
Was können die Männer da tatsächlich selbst tun? Also gibt es eine Anleitung?
Naja, eine der wichtigsten Anleitungen wäre, sich überhaupt mit dieser Frage zu beschäftigen und sich mit anderen Männern offenherzig darüber auszutauschen. Dann würde man merken, es geht doch eh allen so. Also es gibt doch keinen Vater oder keine Mutter, die das einfach entspannt auf der Reihe haben. Also dieser Spagat ist halt mal da zwischen diesen vielen Rollen, die wir alle erfüllen sollen und wollen. Und wenn wir uns da unter uns Männern offener austauschen würden, dann würde diese große Entspannung ergeben, weil wir merken, die anderen haben das Thema auch. Wie gehe ich damit um?
Um nochmal auf Grönemeyer zurückzukommen, der sagt ja auch, Männer sind einsame Streiter und weinen heimlich. Also im Prinzip keine gute Idee, oder?
Natürlich nicht. Das ist nach wie vor eines der größten Probleme oder Defizite, die Männer haben. Also diese berühmte Geschichte, wie wenig wirklich gute Freunde Männer haben. Wenn man das so definiert als einen anderen Mann, dem ich erzähle, wie es mir wirklich geht. Die Männer widersprechen dann oft und sagen, nein, wir reden sehr wohl darüber, was geschehen ist. Und dann kommt vielleicht die Ergänzung, aber wir reden nicht darüber, wie es uns damit ergeht oder gegangen ist.
Was kann denn von Arbeitgeberseite noch passieren? Ich meine, wir müssen ja auch mal sagen, das sind ja auch sehr viele Männer, die da in Führungspositionen sind und eigentlich was tun könnten, wenn sie diese Problematik doch kennen.
Ja, in die Geschäftsführerposition kommen halt meistens nicht die, die wirklich lange in Karenz waren. Es gibt Betriebe, wo das funktioniert, wo es wirklich einfach Männer gibt, die eben das selber anders leben oder ein anderes Verständnis haben. Aber es ist wirklich spannend zu erleben. Ich kenne auch selber Geschäftsführer, die sehr offen sind für Persönlichkeitsentwicklung, für diese menschlichen Qualitäten im Unternehmen. Aber wenn es dann plötzlich darum geht, dass ein Mann in Karenz gehen soll, dann ist das einfach nach wie vor gesellschaftlich und auch dort nicht so akzeptiert. Bei einer Frau nimmt man das logischerweise zur Kenntnis. Bei einem Mann gibt es da schnell mal so ein von oben herab oder ja nicht zu lange und so.
Und das auch noch im Jahr 2020.
Ja.
Muss also noch einiges passieren.
Wird auch.
Herr Schneebauer, mit dieser optimistischen Aussicht bedanke ich mich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und das Gespräch haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. In den Niederlanden gibt es viele Schulen, die von Glaubensgemeinschaften getragen werden, christliche, islamische, jüdische zum Beispiel. Diesen Schulen sichert das niederländische Grundgesetz ein Recht auf eine eigene Identität zu. Aber wie weit darf das gehen?
Campus und Karriere. International.
Darf das Recht auf eine eigene Identität so weit gehen, dass Schulen Homosexualität ablehnen und das auch von den Eltern ihrer Schülerinnen und Schüler verlangen dürfen? Darüber ist in den Niederlanden ein Streit entbrannt. Andrea Luke berichtet.
Ari Slob, Minister für Schulwesen in den Niederlanden, war sichtlich überrascht vom Sturm der Kritik, den seine Aussage hervorgerufen hatte.
In dieser Diskussion geht es ja um Identitätserklärungen, die einige Schulen verlangen.
In solchen Erklärungen erwarten reformatorische Schulen von Eltern, dass sie Homosexualität ablehnen. Der Minister erklärte dazu in einer Parlamentsdebatte, in der es eigentlich um Bürgerschaftsunterricht, freie Meinungsäußerung und Demokratie an Schulen ging:
Wir müssen da ganz klar sagen, in Artikel 23 Grundgesetz steht, dass den Schulen die Freiheit zugestanden wird, eigene Haltungen einzunehmen.
Recht. Deshalb dürften die Schulen von Eltern auch solche Erklärungen verlangen. Slop ist Mitglied der Christenunie, einer christlich-demokratischen Partei mit calvinistischer Ausrichtung. Der Minister hatte zwar noch hinzugefügt, selbstverständlich müsse das alles in einem sicheren Schulklima passieren, in dem niemand diskriminiert werden dürfe. Aber nicht nur LGBTQ-Organisationen im Land fragten sich, wie man ein Schulklima schaffen könne, in dem sich schwule und lesbische Schülerinnen gut aufgehoben fühlten, wenn man gleichzeitig von den Eltern verlange, eben diese Orientierung abzulehnen.
Es gibt einen Unterschied zwischen dem Recht von Schulen auf eine eigene Haltung und dem Eindringen in die Privatsphäre von Schülerinnen und Schülern, indem man solche Erklärungen verlangt. Das geht sehr weit.
Das geht sehr weit,
sagt zum Beispiel Sigrid Kaach, die Vorsitzende der linksliberalen Partei D66. Auch Premier Rutte und andere Kabinettsmitglieder übten deutliche Kritik und in den sozialen Medien brach ein Sturm der Entrüstung los. Peter Mohns, der Leiter der Vereinigung für reformatorischen Schulunterricht, erklärt, die reformatorischen Schulen würden sich, was Sexualität betreffe, auf die Bibel berufen. Er räumt aber ein, dass man auch an diesen Schulen offen über seine Homosexualität sprechen können müsse. Andererseits kritisiert Mohns, in den Niederlanden gebe es keinen Raum für andere Haltungen gegenüber Schwulsein als den Mainstream, und der sei pro-homo. Wim, der seinen Nachnamen für sich behält, hat eine reformatorische Schule besucht.
Ich fand es schwer, dass ich nicht ich selbst sein konnte und auch mit niemandem an der Schule über meine Zweifel und Fragen dazu sprechen konnte. Ich konnte mit niemandem darüber sprechen, wie ich war.
Wim wünscht sich eine offene Debatte an allen Schulen. Inzwischen rudert Minister Ari Slop in der Angelegenheit zurück.
Wenn von Eltern verlangt wird, Homosexualität abzulehnen, also auch die sexuelle Identität von Schülern abzulehnen, dann geht das natürlich zu weit.
SchülerInnen auf solchen Schulen müssten natürlich die Freiheit haben, so zu sein, wie sie seien, auch wenn ihre Umgebung das nicht für richtig halte. Es müsse für sie auch sicher sein, sich zu outen.
Wir schauen, ob die Erklärungen, die abgegeben werden müssen, mit unseren Gesetzen in Einklang sind. Und wenn nötig, werden wir die Gesetzgebung auch anpassen.
Doch ob und wann das geschieht, lässt der Minister offen.
Heute ist übrigens nicht nur Internationaler Männertag, heute ist auch Welttoilettentag. Grund genug für die Kolleginnen und Kollegen von Corso, gleich mal auf die Kulturgeschichte der Toilette zu gucken. In wenigen Minuten, direkt nach den Nachrichten. Das Team von Campus und Karriere verabschiedet sich. Mein Name ist Sabrina Loy. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Ciao.